Ja, ich darf Sie auch alle ganz, ganz herzlich grüßen. Und nun, wir haben in der Einleitung den Text aus Matthäus Kapitel 2 gelesen. Und dort begegnen uns praktisch ja drei Gruppen von Menschen, die sehr unterschiedlich auf die Geburt des Herrn Jesus reagiert haben. Und da es ja bekanntlich nichts Neues unter der Sonne gibt, können wir die Menschen heutzutage eigentlich ebenfalls eine dieser drei Gruppen zuordnen. Nun, was sind das für Gruppen? Da ist zunächst einmal von den sogenannten Weisen aus dem Morgenland die Rede. Nebst dem von einem psychisch angeknacksten König und schließlich noch von Priestern und Schriftgelehrten. Und ich bin jetzt einfach mal geneigt zu sagen, ja, dass die beiden letztgenannten Gruppen ja eben für diese Unweisen aus dem Abendland stehen, die wider besseren Wissens in die Irre gehen, da sie keinen Maßstab mehr haben, keine Orientierung und kein Fundament. Aber beginnen wir mit der ersten dieser drei Gruppen und lesen wir aus unserem Text, Matthäus Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Matthäus Kapitel 2, Vers 1, Vers 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Hier, wie auch im weiteren Verlauf, erfahren wir, ja, wie die Weisen aus dem Morgenland ganz gezielt den Herrn Jesus aufsuchen, um diesen zu huldigen. Das ist also die erste Gruppe von Menschen, ja, die offen sind für das Reden Gottes, offen sind für das Wort Gottes, die auch ernsthaft auf der Suche nach Gott und auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sind. Diese Weisen, sie waren sehr zielorientiert und sie haben erkannt, ja, wir sind eben kein Zufallsprodukt und der Sinn des Lebens besteht nicht darin, das Klima zu schützen, Spaß zu haben oder Fußball-Weltmeister zu werden, nein, sondern da kommt und existiert noch etwas über unser dreidimensionales Denken hinaus. Und danach müssen wir Ausschau halten und darauf müssen wir vorbereitet sein. Und nicht umsonst heißt es im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 14, was ist denn euer Leben? Ein Dampf, der aufsteigt und vergeht. In Psalm 90, Vers 12 lesen wir, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und im Kolosserbrief schreibt Paulus schließlich, Kolosser Kapitel 3, Vers 2, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Ja, das heißt, das irdische Leben, das ist vergänglich. Ja? Da kannst du noch so viele Biogurken essen und dich noch so lange an der Straße festkleben. Das Leben hier auf Erden ist vergänglich. Aber das, was danach kommt, das ist unendlich, ewig und von bleibendem Wert und von daher auch viel, viel, viel wichtiger. Ja, und wohl dem, der sich dahingehend Gedanken macht und auch einfach mal bereit ist zu hören, was ihm Gott zu sagen hat. Und so sprach der Herr Jesus nachzulesen in Johannes Kapitel 3, als er im Gespräch mit diesem Pharisäer namens Nikodemus war. Johannes Kapitel 3, die Verse 16 bis 18. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das ist das, was uns Gott mit auf den Weg gibt. Und wohl dem, der darauf achtet, es hört und auch die Konsequenz daraus zieht. Kommen wir somit hier auf die Weisen zurück, die in der Tat auch sehr, sehr weise waren. Ja, wenn man bedenkt, wie viel Zeit doch verstrichen sein muss zwischen dem Tag, als denen einst dort im fernen Osten der Stern erschien, und dem Tag, als sie endlich in Bethlehem angekommen sind, dann kann man eigentlich nur staunen. Staunen über deren Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit. Die hatten über 1000 Kilometer zurückzulegen und waren mehrere Monate unterwegs. Und da fragt man sich, ja wozu? Wozu dieser Aufwand, diese Strapazen und dieser selbst auferlegte Stress? Also ich frage mich jedes Mal, nicht nur wenn ich zur Arbeit fahre, sondern auch wenn wir an die Ostsee fahren oder durch den Gotthardtunnel, ja wozu eigentlich? Können wir nicht zu Hause bleiben und einfach die Ruhe genießen? Kein Koffer packen, ja? Keine nervenden Kinder auf dem Rücksitz, kein kläffender Hund im Kofferraum, keine Fahranfänger um sich herum, keine Staus hinter einem, keine humorlosen Blitzgeräte vor einem. Einfach nur Ruhe. Ja, der schönste Urlaub ist doch der, wenn die Frau jeden Tag kochen und backen darf, was ich will. Ja. Ja. Und sich Mann und Kinder darüber erfreuen. Nein, zurück zu den Weisen aus dem Morgenland. Diesen erschien also in über 1000 Kilometer Entfernung ein Stern, was letztlich nichts anderes war als ein Reden Gottes. Ja, für mein Dafürhalten müssen wir ja gar nicht diskutieren, um was für eine Himmelserscheinung es sich hier womöglich gehandelt hat. Ob es im Jahre anno dazu mal vielleicht mal eine ganz besondere Sternen- und Planetenkonstellation gegeben hat oder nicht, das ist doch völlig belanglos. Hier in Vers 2 in unserem Text steht geschrieben, oder da ist von seinem Stern die Rede, ja? Wir sahen seinen Stern, sein Stern, und Gott hat es so gewirkt, dass diese Himmelserscheinung zur rechten Zeit, am rechten Ort, den rechten Menschen erschienen ist. Das war das Reden Gottes. Und wohl dem, der auf Gottes Reden achtet und die Zeichen der Zeit erkennt. Der Jesus, er hat es auch gesagt, wacht und seid bereit. Oder glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Und zwei Stellen aus dem Alten Testament sollen das noch abrunden und bestätigen. So zum Beispiel hier in Sprüche Kapitel 29, Vers 18. Sprüche Kapitel 29, Vers 18. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Wenn keine Offenbarung da ist, ja, das heißt so viel, wenn man nicht bereit ist, auf das Reden Gottes zu hören, auf das Wort Gottes zu achten, ja, dann verwildert ein Volk, da es keine Richtschnur mehr besitzt und die Orientierung verliert. Aber wohl dem Volk und wohl dem Menschen, dass das Gesetz, sprich das Wort Gottes, beachtet und befolgt. Und so heißt es ja auch in den Sprüchen, wie auch in den Psalmen, ja, Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis. Doch diese Gottesfurcht, die ist zumindest mal in unserem Kulturkreis weitestgehend verloren gegangen. Und wo keine Gottesfurcht mehr vorhanden ist, ja, da fehlt folglich auch die Weisheit und die Erkenntnis. Das ist die logische Schlussfolgerung, wenn das Geschöpf sich seines Schöpfers entledigt. Aber heute am dritten Advent will ich ja nicht wieder politisieren und mir auch nicht jetzt gestenhaft den Mund zuhalten. Nein, stattdessen Psalm 119 zitieren. Psalm 119, die Verse 1 und 2. Glücklich. Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sie stets nach dem Gesetz des Herrn richten. Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Von ganzem Herzen nach ihm fragen oder die ihn von ganzem Herzen suchen. Und genau das haben die Weisen getan. Und genau das zeichnet einen klugen, weisen und umsichtigen Menschen aus. Ja, und mag unser treuer Gott und Herr es doch schenken, dass gerade jetzt auch in dieser Advents- und Vorweihnachtszeit ja so manch einem doch noch die Augen geöffnet werden für sein Wort, für seine Liebe und für das, was an Weihnachten geschah. Nämlich die Menschwerdung Gottes. Mit dem Ziel, den Menschen von dem Fluch des Sündenfalls zu befreien und die verloren gegangene Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Lasst euch versöhnen mit Gott. So lautet der Aufruf aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 20. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und die Möglichkeit dazu hat uns Gott selbst geschenkt. Seinen Sohn Jesus Christus, der die Herrlichkeit beim Vater freiwillig verließ, um den Lohn der Sünde, sprich den Tod, stellvertretend für uns zu ertragen. Und nicht nur zu ertragen, zu sühnen und zu erfüllen, nein, sondern um den Tod zu besiegen, damit wir ewiges Leben erhalten. Damit wir wieder zurückgeführt werden in sein Bild, ja in das Bild Gottes als seine Kinder. Ja, und somit weiter hier in unserem Text. Im weiteren Verlauf, da erfahren wir, dass ein gewisser oder besser gesagt ein gewissenloser Herodes in jener Zeit König in Judäa war. Wir hatten es bereits gelesen in Vers 1, in den Tagen des Königs Herodes. Und dann heißt es weiter in Vers 3, als das der König Herodes hörte, erschrak er, und ganz Jerusalem mit ihm. Ich will jetzt gar nicht viele Worte über Herodes verlieren, schließlich ist Vorweihnachtszeit und nicht Halloween, aber interessant ist, dass Herodes den neugeborenen König der Juden sofort mit dem Messias in Verbindung bringt. Vers 4. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus, wo der Messias geboren werden sollte. Das heißt, das Wissen um das Kommen des Messias war vorhanden. Und noch bevor der Christus irgendetwas an Herodes auszusetzen hatte, noch bevor dieser zur Buße aufruft und die Sünde anprangert, noch bevor Jesus das Gewissen schärft und unangenehme Fragen stellt und noch bevor der neugeborene König der Juden an Herodes Stuhl sägt, ist die Abwehrhaltung bis hin zum abgrundtiefen Hass bereits offensichtlich. Und das ist die zweite Gruppe von Menschen, die dem Sohn Gottes jetzt nicht nur mit Gleichgültigkeit, nein, sondern sogar mit Hass, mit Verachtung und Abneigung begegnen. Aber wie ist das möglich? Herodes hat Jesus gar nicht gekannt. Und zudem, bei allem Respekt, handelt es sich hier um ein Kleinkind, um ein Säugling, vor dem Herodes bibbert. Und da frage ich Sie, ja, wie kann man denn ein Säugling hassen? Gut, wenn man die hasserfüllten Abtreibungsfanatiker sieht und hört, hat man eine kleine Vorstellung von dem. Aber normal ist das doch nicht. Das heißt, wirklich rationale Gründe können gar nicht die Ursache gewesen sein, sondern purer Egoismus, Machtstreben, Neid, Missgunst und sogar panische Angst. Aber Angst vor was? Herodes der Große. hat Angst vor einem kleinen Knaben, der noch nicht einmal eine Steinschleuder in seinen Händen halten kann. Das ist doch mehr als nur verwunderlich. Aber die logische Konsequenz, wenn dieser Knabe eben kein gewöhnliches Kind, sondern Gottes Sohn ist. Das heißt, nicht nur die äußerlichen Umstände dieser Geburt waren außergewöhnlich, nein, das natürlich auch. Aber das Kind, das geboren wurde, das ist außergewöhnlich, einzigartig, unvergleichlich, allüberragend und ewig. Ganz nach Hebräer Kapitel 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und auch in Ewigkeit. Und das nicht erst seit seiner Geburt, nein, Jesus ist Gott, von Ewigkeit her. Im Philipperbrief ist ja davon die Rede, dass er die Herrlichkeit beim Vater verließ. Und im Johannesevangelium, in Kapitel 1, Vers 18, da heißt es, dass der eingeborene Sohn Gottes im Schoß des Vaters ist, also Gott gleich. Johannes Kapitel 1, Vers 18. Ja, die Geburt eines Kindes als solches mag ja für die Eltern eine große Bedeutung haben. Vielleicht auch noch für die Verwandtschaft, aber dann hört es auch schon auf. Also als ich geboren wurde, ne, da hat das allenfalls Norbert interessiert, weil er nicht mehr im Mittelpunkt stand. Aber ansonsten hat doch kein Hahn danach gekräht. Und selbst die Geburt eines Königskindes ist, wenn überhaupt, nur von lokalem und zeitlich begrenztem Interesse. Also dem Schafhirten in Nordmazedonien interessiert es nicht die Bohne, ob die Königin von Belgien jetzt schwanger ist oder nicht. Aber die Geburt, die vor über 2000 Jahren stattgefunden hat, diese Geburt, die hat Himmel und Erde in Bewegung versetzt und wird bis zum neuen Himmel und neuen Erde ihre Auswirkungen haben und behalten. Ja, diese Geburt hat für eine neue Zeitrechnung gesorgt. Kulturen geprägt, die Grundlage für Gesetze und Verordnungen geschaffen und noch vieles, vieles andere mehr. Ja, es ist und bleibt eine Tatsache, dass ohne die Geburt dieses Kindes namens Jesus, welcher Christus genannt wird, die Schweiz nicht das wäre, was es ist. Ohne Jesus gäbe es weder die Schweizer Nationalflagge, noch die Schweizer Nationalhymne, weder das Schweizer Rote Kreuz, noch die Schweizer Bundesverfassung. Ja, ohne Jesus wäre in der Schweiz alles Käse. Und nicht nur, dass Himmel und Erde in Bewegung versetzt wurden. Nein, sondern seine Geburt war mit keiner anderen Geburt auch nur ansatzweise zu vergleichen. Geboren von einer Jungfrau und gezeugt vom Heiligen Geist. Und zudem wurde seine Geburt Jahrhunderte zuvor angekündigt. Und nicht nur seine Geburt, sondern auch sein Geburtsort. Die ganzen Umstände seiner Geburt, seine Abstammung, seine Ablehnung, ebenso der Verrat sowie viele Details aus der letzten Woche seines Lebens. Der Hohn und der Spott. Die Folter, sein Tod, seine Grablegung, sowie seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Und darüber hinaus viele andere Dinge mehr, die sich im Leben des Herrn Jesus erfüllt haben oder auch noch erfüllen werden. Wie beispielsweise auch seine Wiederkunft, auf die wir doch sehnsüchtig warten. Ja, es handelt sich um eine Geburt, die nichts an ihrer Bedeutung und nichts an Brisanz verloren hat, obwohl diese schon über 2000 Jahre zurückliegt. Eine Geburt, die für den angesprochenen Schafhirten aus Nordmazedonien dieselbe Tragkraft besitzt wie für den Multimillionär aus dem Toggenburg. Dieselben Auswirkungen für den, der vor 1500 Jahren geboren wurde, wie für den, der erst noch geboren werden wird. dieselbe Brisanz und Bedeutung für alle Menschen zu allen Zeiten auf allen Kontinenten, ja sogar für die, die vor der Geburt des Herrn Jesus gelebt haben und zu der Zeit, als Jesus geboren wurde, längst tot waren. Kurzum, eine Geburt, die mit nichts, aber auch wirklich mit gar nichts zu vergleichen ist. Eine Geburt, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich vereint. Hudson Taylor, gelebt von 1832 bis 1905, der hat an denselben Jesus geglaubt wie ich. Abraham, der 2000 Jahre vor Jesus gelebt hat, der hat an denselben Erlöser geglaubt wie ich, der 2000 Jahre nach Jesus lebt. Merken wir, Weihnachten ist wahrlich wesentlich mehr als nur das Gedenken an irgendeine Geburt. Nein, Weihnachten sollte unser Dank sein, liebe Geschwister. Unser Dank für das größte Geschenk, was Gott den Menschen dargereicht hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das tat Gott für dich. Und genau das ließ jetzt auch die Weisen aus dem Morgenland ja in Bewegung setzen, in Bewegung versetzen, mit dem Ziel, diesen Jesus anzubeten und zu huldigen. Kommen wir somit zu der dritten der hier genannten Gruppen, nämlich der Gruppe der Gleichgültigen, der Lauwarmen und der Toleranten, die offen sind für alles und somit nicht ganz dicht. Wenn wir in unseren Text schauen, dann ist auffallend, dass die Priester und Schriftgelehrten ja sehr wohl wussten, wo der Erlöser geboren werden sollte. Hier, Vers 5, Vers 6. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Ja, das ist doch bemerkenswert. Die kannten die Verheißungen, gingen selber aber nicht nach Bethlehem, um den verheißenen Erlöser anzubeten. Ja, warum nicht? Weil ihr Wissen sich nicht mit dem Glauben verband. Ja, sie zitieren zwar das Wort Gottes, schenken diesem selber aber ganz offensichtlich gar keinen Glauben. Ja, und vielen Menschen geht es heute nicht anders. Ja, sie gehen in den Weihnachtsgottesdienst, aber sie glauben gar nicht, dass Gott Mensch geworden ist, um verlorene Sünder zu erlösen. Die Heiden aus dem fernen Osten, wir erinnern uns, die waren über Monate unterwegs. Keine Strapaze war denen zu viel, mit dem beharrlichen Ziel, Jesus zu sehen. Und nicht nur zu sehen, sondern zu huldigen, zu ehren, ja, um ihn anzubeten und zu verherrlichen. Ihr Beweggrund war die Sehnsucht, die Naherwartung, der Glaube, die Liebe und die Hingabe. Ja, sie waren bereit, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten und die Konsequenz daraus zu ziehen. Und die Priester und Schriftgelehrten, diese waren nur einen Steinwurf von dem Heiland entfernt. Sie standen ihm räumlich viel, 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 viel näher als die Heiden aus dem fernen Osten. Aber ihr Herz war meilenweit entfernt. Sie kannten alle Verheißungen und sie hatten ein großes Wissen. Ja, sie waren privilegiert, da sie über das Wort Gottes verfügten. Und sie hätten vielleicht 2 Stunden gebraucht, um Bethlehem zu erreichen, aber sie verließen ihren bequemen Schaukelstuhl nicht, in welchen sie sich in ihrer grenzenlosen Selbstgerechtigkeit einlullten. Ja, die hatten zwar eine Ahnung bezüglich des Messias, aber sie hatten keine Sehnsucht nach dem Erlöser. Sie hatten das Wissen, aber keinen Glauben. Sie waren religiös, aber ohne Beziehung zu Gott. Sie lasen die Schriften, aber ohne Herz und ohne Verstand. Ja, die Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis, aber ganz offensichtlich war diese gar nicht mehr vorhanden. Und auf uns heute übertragen kann man sagen, ja, denen war die Weihnachtsgans wichtiger als die Anbetung. Die freien Tage wertvoller als Gottes Wort. Und bestimmt waren sie vom Zeitgeist statt vom Heiligen Geist. Es ist keine Naherwartung vorhanden. Und um auf die Schriftgelehrten hier zurückzukommen, nichts ließ die führenden Juden in Bewegung versetzen, um ihrer geistlichen Bequemlichkeit ein Ende zu bereiten. Sie standen in Amt und Würden. Aber sie waren nicht würdig, da sie nicht willens waren, Gott wirklich von ganzem Herzen zu dienen. Ja, vielleicht haben sie die Weisen aus dem Morgenland sogar verlacht und über die gläubigen Heiden herzhaft gespottet. Glauben die denn wirklich an die Erfüllung von dem, was unsere Propheten geweissagt haben? Ja, wie naiv sind die denn? Und bitte, sollte der Gott Israels nicht uns einen Engel und einen Stern gesandt haben, statt diesen Verrückten aus dem tiefsten Heidentum? Oh ja, die religiöse Elite, sie war nicht nur oberflächlich und ignorant, sondern auch noch hochmütig, stolz und ohne jede Liebe. Ja, und stehen die Weisen für die Gläubigen, für die, die aufrichtig suchen und von denen sich Gott auch finden lässt? Stehen die anderen für die, die in offener Rebellion gegen Gott stehen und alles bekämpfen, was mit dem Wort Gottes auch irgendwie in einem Zusammenhang steht? So gibt es eben noch die vielen, vielen Gleichgültigen, die Mitläufer, die Ignoranten, die Selbstgerechten, die Religiösen, die Humanisten, die Toleranten und die selbsternannten Tugendwächter, die sich jedem Zeitgeist anbiedern. Das sind die, für die es keine verbindliche Wahrheit mehr gibt und wo Fakten der Ideologie weichen müssen. Das sind die, die in der Finsternis leben. Ja, das sind die, die blind sind, blind für das Licht, das in die Welt gekommen ist, um die Sünde zu besiegen und den Sünder mit Gott zu versöhnen. Ja, das sind die Unweisen aus dem Abendland, denen nichts mehr heilig ist und deren Gott nur noch ihr eigenes Ich ist. Ganz nach 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen, und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Doch diese Welt vergeht mit all ihren Verlockungen, aber wer den Willen Gottes tut, wird in Ewigkeit leben. Ja, wie die Priester zur Zeit des Herrn Jesus sind die meisten Menschen auch heutzutage nicht bereit, nach Bethlehem zu gehen, um den Sohn Gottes anzubeten. Und erst recht nicht bereit, nach Golgatha zu gehen, um sein altes Leben mitkreuzigen zu lassen und in Jesus Christus neues Leben in Empfang zu nehmen. Man ist nicht bereit, in der Bibel zu lesen. Nicht bereit, ins Gebet zu fliehen, nicht bereit für eine Korrektur seines Lebens und nicht bereit, Buße zu tun. Man ist nicht bereit, um zu forschen, um mehr zu erfahren von diesem Jesus aus Nazareth, der in Bethlehem geboren wurde, um in Jerusalem für dich zu sterben, damit er in deinem Herzen wohnen kann. Ja, das sind die Unweisen aus dem Abendland, denen der Wille fehlt, sich aufzumachen, um den Heiland zu begegnen. Nach dem Weihnachtsgottesdienst geht's nach Hause. Es wird gegessen und getrunken. Geschenke werden verteilt und ausgepackt. Vielleicht auch noch ein paar fromme Lieder gesungen. Aber kein Gedanke an den, um den es an Weihnachten geht. Kein Gedanke, warum Gott überhaupt Mensch geworden ist. Kein Gedanke über den Sinn des Lebens, über Sünde, Tod und Teufel. Kein Gedanke um Rettung, Glaube, Vergebung und Erlösung. Keine Vorbereitung auf die Ewigkeit. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Man hält den Strohhalm des Lebens in der Hand und man missachtet den Rettungsring. Und so frage ich, ja, mit welcher Gesinnung feierst du Weihnachten und wie begegnest du den Herrn Jesus? Wie die Unweisen aus dem Abendland, in aller Oberflächlichkeit und Ignoranz, oder wie die Weisen aus dem Morgenland, die auf das Reden Gottes achteten, denen keine Strapaze zu viel war, um Jesus zu huldigen und die voller Freude waren, als sie ihr Ziel erreichten. Und wenn wir Vers 11 lesen, hier aus unserem Text, Matthäus Kapitel 2, Vers 11, dann sehen wir, um was es an Weihnachten überhaupt geht. Es geht um Huldigung, um Anbetung, um Ehre, um den Glauben und um Verherrlichung. Denn erst nach der Anbetung überreichten die Weisen ihre Geschenke. Lesen wir es, Vers 11, Matthäus Kapitel 2, Vers 11. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Erst der Glaube, der sich ja bereits erwiesen hatte, indem sie auf das Reden Gottes achteten und bereit waren, sich auf diesen langen, langen Weg zu machen. Und in diesem Glauben begründet erfolgt schließlich die Huldigung und Anbetung und infolgedessen wiederum die Hingabe, hier in Form der dargereichten Geschenke. Und so frage ich einen jeden von uns, ja, stehen auch wir in diesem hingebungsvollen Glauben? Sind wir bereit zur Anbetung und Huldigung? Und sind wir bereit, auch über die Advents- und Weihnachtstage hinaus, einfach aus Liebe und Dankbarkeit, uns ganz und gar dem Herrn hinzugeben, als Frucht unseres Glaubens? Ganz nach Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und auch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Ja, wäre das nicht auch einmal ein schönes Weihnachtsgeschenk, in welchem wir uns Gott ganz hingeben, wo er doch zuvor uns seinen Sohn hingegeben hat? Und in dieser Gesinnung wünsche ich uns allen eine gesegnete Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und Gottes reichen Segen über all diese Tage hinaus bis zu seiner Wiederkunft, wenn wir ihn schauen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Der Herr segne uns. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, ich will dir jetzt einfach auch nochmal Dank sagen. Dank sagen jetzt auch für diesen Gottesdienst, für dieses wunderbare Vorprogramm auch mit den Kindern aus der Sonntagsschule. Ich will dir Dank sagen für einen jeden, der in irgendeiner Art und Weise auch dazu beigetragen hat heute, ja, dass wir diesen Gottesdienst haben durchführen dürfen, Herr. Und ich darf dich aber auch zugleich bitten, auch für mich persönlich, Herr, ja, du siehst, wie schnell wir irgendwo in einer Routine sind, in einer Tradition, ja, jetzt ist halt Advent, bald ist Weihnachten. Aber dass bei all dem, Herr, das Wesentliche nicht verloren geht, Herr, dass wir uns immer wieder wirklich auch darüber im Klaren sind und bewusst darüber sind, was an Weihnachten überhaupt geschehen ist. Die Erniedrigung, Herr, dass du die Herrlichkeit beim Vater freiwillig verlassen hast, um Mensch zu werden, wie ein Mensch erfunden, aber doch ohne Sünde, Herr. Dass du diesen schmachvollen Weg auf dich genommen hast, um den Lohn der Sünde, Herr, für uns stellvertretend am Kreuz von Golgatha zu ertragen, Herr. Wir können dir nur von Herzen Dank dafür sagen. Aber Herr, wir dürfen dich auch bitten, dass du uns in aller Schwachheit auch die nötige Kraft und auch Freude und auch den Mut schenkst, Herr, immer wieder, Herr, auch selber. Ja, dir Dank zu sagen und auch durch unser Leben ein hingebungsvolles Opfer zu sein, Herr. Zeugnis zu geben, Zeugnis zu sein, Herr, für das, was du in unserem Leben bewirkt hast. Lass uns in dieser Gesinnung, Herr, jetzt auch auseinandergehen, Herr. In dieser Gesinnung die Adventstage noch verbringen und in dieser Gesinnung Weihnachten feiern. Im Aufblick auf dich, Herr, indem wir das Leben haben. Hab Lob und Dank dafür. Amen.